Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das Kapitel 9 des alttestamentlichen Jesaja-Buches bzw. ein Teil davon. Verschiedene Verse werden Ihnen wahrscheinlich aus Liedern der Advents- und Weihnachtszeit bekannt sein. Und ich hoffe, das 9. Kapitel des Jesaja-Buches wird Sie auch in Hoffnung und Vorfreude auf den wiederkehrenden Messias versetzen. Vielen Christen dürfte das 9. Kapitel des Jesaja-Buches, jedenfalls was seine wichtigsten Aussagen betrifft, recht gut bekannt sein, da es die Prophezeiung des erwarteten Christuskindes enthält. Zum Bekanntheitsgrad, insbesondere dieses Abschnitts, hat natürlich auch Georg Friedrich Händel mit seinem Oratorium »Der Messias« erheblich beigetragen. Ich selbst bin immer wieder von Freude erfüllt, wenn ich mir dieses großartige Werk anhöre. Ganz besonders gefällt mir, wenn der Chor singt, und sein Name soll heißen Wunderbar, Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater, des Friedens Fürst. Die Kapitel 7 bis 12 des Buches Jesaja enthalten Prophezeiungen, die Jesaja während der Herrschaft von König Ahas empfangen hatte. Ahas war der einzige schlechte König, der während Jesajas Amtszeit als Prophet herrschte. Jesaja begann seinen Dienst als Prophet mit dem Tode Usias, der 52 Jahre lang regierte und ein guter König war. Der nächste König war Jotham, der Sohn Usias. Dieser war auch ein guter König gewesen. Als nächster in der Thronfolge war Ahas, der Enkel Usias und Sohn Jotams, der nicht nur ein schlechter König, sondern auch ein Schwindler war. Jesaja machte diese Prophezeiungen über den kommenden Messias während der Amtszeit von König Ahas. In der Geschichte des Volkes Israel war dies eine sehr dunkle Zeit. In Kapitel 9 des Jesaja-Buches, in den Versen 1 bis 6, werden wir feststellen, dass Israels Hoffnung auf dem göttlichen Kind ruht, auf Jesus, sowohl bei seinem ersten Kommen als auch bei seinem zweiten Kommen. Ich lese Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Augenscheinlich lebten die Menschen im verachteten Galiläa in der Dunkelheit des heidnischen Glaubens und der religiösen Tradition. In dieser Gegend vermischte sich der Glaube des Alten Testaments mit dem von außen dazugekommenen heidnischen Glauben. Als der Herr Jesus sein Werk in dieser Gegend begann, sah das Volk ein großes Licht. Es sah den Herrn Jesus Christus, das Licht der Welt. In Johannes 8, Vers 12 lesen wir, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Prophezeiung Jesajas erfüllte sich also mit dem ersten Kommen Christi. Ja, ich bin mir sicher, dass sich dieser Vers auf das erste Kommen unseres Herrn bezieht. Auf welche Zeitspanne beziehen sich aber die darauffolgenden Verse? Verschiedene bedeutende Bibelkommentatoren wie Frederick Charles Jennings und Harry Ironside sind der Meinung, dass zwischen den Versen 1 und 2 eine zeitliche Lücke besteht. Der erste Vers bezieht sich auf das erste Kommen Christi, während sich Vers 2 auf sein zweites Kommen bezieht. Ich werde auf diese Deutung in Kürze noch näher eingehen. Lesen wir aber erst einmal in Vers 2 weiter. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Laut Aussage der zuvor erwähnten Kommentatoren bezieht sich dieser Vers auf die heutige Zeit. Das Volk hat sich stark vermehrt und das Volk ist religiöser geworden. Aber die Freude ist futsch. Die Menschen sind sehr religiös geworden, aber Christus kennen sie offensichtlich nicht. Es ist eine Zeit großer Offenbarungen, aber ohne wirkliche Freude. Die zeitliche Lücke zwischen den Versen 1 und 2 erstreckt sich mittlerweile auf über 2000 Jahre. Warum hat Jesaja denn nicht über diese Zeitspanne prophezeit? Das liegt daran, dass Gott während dieser Zeit die Gemeinde herausruft, die Jesaja jedoch unbekannt war. In Römer 16, in den Versen 25 und 26 schreibt Paulus: Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist, durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Soweit dieses Zitat aus dem Römerbrief. Das Volk, das vermehrt wurde, war das Volk, über das König Ahas herrschte. Man beachte, dass Paulus schreibt, dass das Geheimnis kundgemacht ist, um den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Jesaja sprach nur ein Volk an, sein eigenes Volk Israel. In Vers 3 wenden wir uns also wieder Israel zu. Da heißt es: Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Wann wird das drückende Joch zerbrochen? Wenn Christus wiederkommt. Und wie kommt es, dass Israel heute keinen Frieden haben kann? Warum muss Israel jede seiner Grenzen stark bewachen? Die Antwort ist einfach. Bis der Herr Jesus wiederkommt und sein Reich auf Erden errichtet, wird es nirgendwo wahren Frieden geben. Die Macht der Gegner wird nicht gebrochen werden, bis der Herr zum zweiten Mal kommt. Ich lese Vers 4. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Wie traurig war es, als die jungen jüdischen Athleten während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München ermordet wurden. Sie wurden von Terroristen umgebracht. Als ihre Leichname zurück nach Israel überführt wurden, trauerten nicht nur ihre Familien, sondern das ganze Land. Was steckt hinter dieser ganzen Geschichte? Nun, die Welt ist im Grunde genommen immer noch böse. Nur durch den Herrn bekommen wir den wahren Frieden. Er ist der Friedefürst, und er ist der Einzige, der diesem in Not geratenen und verfolgten Volk Frieden bringen kann. Während die zuletzt gelesenen Verse den Gedanken von Vers 2 abschließen, werfen sie allerdings auch einen Blick voraus auf die große Trübsal, die die Welt in Zukunft noch erleiden wird. In den Versen 5 und 6 folgt nun die Prophezeiung über den kommenden Messias. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewiger Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Soweit die Verse 5 und 6. Die Frage ist, wie soll dies vonstatten gehen? Die Antwort: Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Doch bezieht sich diese Aussage auf das erste Kommen Christi? Die meisten Christen sind dieser Meinung, da diese Stelle oft in der Weihnachtszeit vorgelesen wird. Ich aber meine, dass sich diese Stelle auf das zweite Kommen Christi bezieht, da Christus speziell dem Volk Israel geboren und gegeben wird. Und er wird die Herrschaft übernehmen. Hier haben wir eine vollständige Prophezeiung über das zweite Kommen Jesu Christi, so wie Jesaja 53 eine Prophezeiung seines ersten Kommens ist. Diese Verse schließen sich an den Gedanken an, der uns zuerst in Vers 3 begegnet ist. Diese Verse blicken meines Erachtens in die Zukunft, auf das zweite Kommen Christi. Natürlich stellt sich bei dieser Hypothese die Frage, wie bei seinem zweiten Kommen ein Kind geboren werden kann. Zuallererst möchte ich ganz deutlich sagen, dass er bei seinem ersten Kommen nicht uns, das heißt dem Volk Israel, geboren wurde. Das Volk Israel empfing ihn größtenteils nicht. Im Johannesevangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Obwohl er bei seinem ersten Erscheinen in Bethlehem geboren wurde, wurde er von dem größten Teil des Volkes nicht empfangen. Nur ein paar Hirten hießen ihn willkommen. Und die Weisen, die von weitem angereist waren, um ihn anzubeten, sie waren Heiden. Wenn Sie Vers 5 in unserem Bibeltext genauer betrachten, stellen Sie fest, dass die Aussage des Verses »Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter«, dass diese Aussage bei seinem ersten Kommen nicht erfüllt worden ist. Genauso wenig wie die Verse 2, 4 und 6. Vers 5 wird wahrscheinlich etwas verständlicher, wenn man ihn so liest, als ob Christus als Teil des Volkes Israel geboren werden würde. Genauer betrachtet wird Israel als Volk auf einmal geboren werden, was aus dem letzten Kapitel des Buches Jesaja eindeutig hervorgeht. Dort heißt es, »Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren.« Was hier beschrieben wird, ist die Neugeburt des Volkes Israel. Sie wird stattfinden, wenn Christus wiederkommt. Und es wird derselbe Christus sein, der vor 2000 Jahren schon einmal hier war. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, heißt es in Vers 5 unseres Bibeltextes. Die Schultern bedeuten Stärke. Die Herrschaft über diese Welt wird bei seinem zweiten Kommen auf seine starken Schultern gelegt. Bei seinem ersten Kommen ist das nicht der Fall gewesen. Schauen wir uns nun einmal die Namen an, mit denen unser Herr bezeichnet wird. In Matthäus 11, Vers 27 sprach der Herr Jesus, »Niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Die Menschen wussten es nicht, aber er war wunderbar. Auch heute erkennen viele Menschen das nicht. Es gibt sogar Christen, die ihm als ihren Erlöser vertrauen, aber sie haben keine Ahnung, wie wunderbar er ist. Wenn er das zweite Mal auf die Erde kommt, wird er die Rebellion auslöschen und über die Erde herrschen. Sein Name ist Wunderbarer, heißt es bei Jesaja. Den zweiten Namen, Ratgeber, übernehme ich ebenfalls aus der Schlachterübersetzung, denn die Lutherbibel verbindet die beiden ersten Bezeichnungen und macht daraus Wunderrat. Jesus hat nie den Rat der Menschen eingeholt. Paulus stellt im Römerbrief die Frage, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Nun, Gott braucht keinen Ratgeber. Der Herr Jesus hat seine Jünger nie zusammengerufen und sie gefragt, was meint ihr Leute, was soll ich tun? In der Bibel werden sie nichts dergleichen finden. Der Herr rief sie zusammen und sprach, ich werde so und so handeln, weil es der Wille meines Vaters ist. Christus wurde uns zur Weisheit gemacht. Wir müssen uns an ihn wenden und ihn um Hilfe bitten. Der nächste Name, der bei Jesaja genannt wird, lautet Gottheld oder starker Gott nach der Schlachterübersetzung. Das hebräische Wort für diesen Namen lautet El Gibor. Er ist der, dem alle Macht gegeben ist. Er ist der allmächtige Gott. Das kleine Baby, das Maria auf dem Schoß hatte, hielt das Universum zusammen. Er sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der Gottheld, der starke Gott. Der nächste Name, Ewigvater, auf Hebräisch Aviat, der Vater der Ewigkeit. Dieser Name bedeutet ganz einfach, dass er der Schöpfer von allem ist, sogar der Zeit von all dem, was er geschaffen hat. Wie Johannes schrieb, alle Dinge sind durch dasselbe Wort, also durch Jesus gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Paulus schrieb in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und ganz am Anfang des Hebräerbriefes lesen wir: Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und somit haben wir den Gedanken, der hinter dem Namen Ewigvater steht. Der nächste Name lautet Friedefürst. Auf dieser Erde kann es keinen Frieden geben, bis Jesus regiert. Seine Herrschaft ist nicht statisch, sondern sie wird durch Wachstum ausgezeichnet. Kein Tag wird dem anderen gleich sein, wenn Jesus regiert. Er wird den Thron Davids einnehmen. Hierbei handelt es sich um einen wahrhaftigen Thron, den er bei seinem zweiten Kommen einnehmen wird. Seine Herrschaft wird sich vor allem durch Gerechtigkeit auszeichnen. Gottes Eifer und nicht die verrückten Pläne der Menschen wird dies vollbringen. Der Rest unseres Kapitels im Jesaja-Buch, also die Verse 7 bis 20, dieser Rest beschäftigt sich mit der Situation vor Ort zur Zeit Jesajas. Die Prophezeiungen würden zum Teil schon bald erfüllt werden. Aber es gibt auch einen Ausblick auf die Zeit der großen Trübsal, die der Welt noch bevorsteht. Gott wird weiterhin diese Nation und alle Nationen, die ihm den Rücken zugekehrt haben, bis zu seiner Wiederkehr strafen. Die Leute von heute hören so etwas nicht gerne, denen ist eine tröstende Botschaft lieber. Sie sollten aber einmal ihre Geschichtsbücher aufschlagen, um nachzuschauen, wie es Israel und anderen Nationen erging, die Gott nicht geachtet haben. Ihre Geschichte ist traurig. Und wenn ich mich so umschaue, scheint es mir, als lebe ich in einem Land, das bald auch reif für Gottes Urteil sein wird. Falls Gottes Urteil an uns vorbeizieht, dann hätten wir das nur Gottes Gnade zu verdanken. Das 9. Kapitel des Buches Jesaja ist bittersüß. Zum einen konnten wir die Vorfreude auf den kommenden Messias erkennen, und zum anderen war da der bittere Beigeschmack der Zeit bis zu seinem Kommen erkennbar. Seien Sie aber nicht betrübt darüber, wie es heute in der Welt aussieht, denn der Herr Jesus wird alles herrichten. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel werden wir uns dem 10. Kapitel des Jesaja-Buches zuwenden. Bis dahin möchte ich Sie, um es mit Jesajas Worten auszudrücken, der Obhut unseres Ewigvaters anvertrauen.